Willkommen zurück bei Kreativität und KI, Ihrem Podcast vom Mittelstand Digitalzentrum Zukunftskultur. Ich bin Christina Bodrozic-Brnic und heute habe ich schon wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Gustavo Salami, Metaverse Visionaire, zugeschaltet aus Zürich. Hi Gustavo.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist übrigens schon mein zweiter Gast aus Zürich. Mein Podcast wird immer internationaler und ich freue mich sehr darüber. Bevor es losgeht, ein paar Worte zu dir und zur Metaverse Academy, die du ins Leben gebracht hast. Du greifst nun auf über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung digitaler Medien zurück. Lange Zeit hast du deine Talente in den Bereichen Marketing und Community Management genutzt und bist darüber dann zur Gründung der Metaverse Academy 2022 gekommen. Und zurzeit hast du auch ein ganz neues Projekt, das ich sehr spannend finde, D33Part, wenn ich das richtig ausspreche. Und darin geht es ja um die Essenz der Kunst, die ihr herausarbeiten wollt. Deine Mission bei allem ist es, Lernende und Entwicklerinnen und Entwickler zu inspirieren. Steigen wir also gleich ein, Gustavo. Wie war dein Weg und warum aktuell diese beiden Projekte?
Geht eine Weile zurück. Bei mir hat es angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe mit Kuble. Das war 2009. Das war gerade anschließend ein Projekt mit der Pippi Lotterist, einer Künstlerin. Die hat einen Film gemacht, Peperminta. Und damals hatten wir zusammen mit ihr oder für sie im Auftrag eine Social-Media-Kampagne gestartet. Dort habe ich so wie herausgefunden oder gemerkt, wo eigentlich das Potenzial von Social Media ist. Das war ein bisschen anders als heute. Da gab es noch kein Paid und all diese Sachen. Performance Marketing war nicht so ein Thema. Da haben wir einfach mit faken Profilen Stories gebaut von den verschiedenen Schauspielern, und die haben dann irgendwie ihre Geschichten untereinander auf Social Media, auf Twitter, auf Facebook. Und ich habe so wie, das war so ein spannendes neuer Bereich. Ich kam mehr aus der IT-Webprogrammierung und an das einfach eine geniale neue Welt, die sich auftat, auch genau mit dem Twitter, mit diesen Möglichkeiten, die da aufkamen, dieses Realtime und authentisches dich austauschen auf Social Media. Dass ich nachher gedacht habe, okay, ich möchte jetzt mehr in diese Richtung machen, und habe dann die Kuble übernommen, gegründet sozusagen, das hat einen anderen Zweck vorher, und haben dann auf Social Media fokussiert Marketing-Kampagnen begonnen zu machen für Kunden. Das war aber gar nicht so einfach damals. Das Verständnis war ein bisschen anders als heute. Man wusste nicht genau, man dachte sowieso alles gratis, und dann dachte man, es muss alles einfach viral sein, was man macht. Und das war so nicht so unser Approach an Social Media. Und aus diesem Grund habe ich dann etwa im Februar 2012 die Somex Cloud gegründet, eine Academy mit zwei anderen Partnern, wo wir Social Media Manager ausgebildet haben, so ein Zertifikat gemacht, einen Lehrgang. Das hat sehr gut funktioniert, weil dann haben wir so ein bisschen den Gap zusammen, also den Cap weg, also wir sagen, die Brücke gebaut zwischen dem, was die Kunden wollten und was die Kunden und was die Agenturen wollten und was das wirklich war, was wir machen konnten. Und haben dann irgendwie ein paar Jahren später, hatten wir irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hundert Social Media Manager ausgebildet oder zertifiziert. Die wurden zum Teil auch unsere Kunden, sind zum Teil heute noch unsere Kunden. Dann kam die ganze Bitcoin-Geschichte. 2014 habe ich dann das erste Mal Bitcoins gekauft. Dann haben wir ein Auto.
Du hast ja einiges mitgemacht, Gustavo.
Ja, das war schon eine ziemlich spannende Zeit. Und dann haben wir den ersten Bitcoin-Automaten an einer Party aufgestellt, mit dem man mit Schweizer Franken Bitcoin kaufen konnte. Damals war der Preis irgendwie 200 Franken oder so für einen Bitcoin. Und gibt es ein paar Leute, die heute noch diesen Paper Wallet suchen, wenn sie da was gekauft haben.
Das glaube ich, oh Mann.
Das ist witzig, weil die Band war auch dabei, und ich habe dann so für 100 Franken so ein ein Paper Wallet geschenkt, gesagt, hier für euch, behaltet das gut. Und nach einem, vor kurzem sie angerufen, du, wir suchen immer noch dieses Paper Wallet, wir haben keine Ahnung, wo wir es hingemacht haben.
Oh nee.
Ein halber Bitcoin.
Mist. Ja, Wahnsinn.
Ziemlich krass. Super spannende Sachen. Dann im 2017 kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit dem Metaverse. Da habe ich mit einem so ein paar Studenten, die ein Virtual Office gemacht haben, wo man zusammen reingehen konnte und arbeiten, dezentral. Natürlich noch verkabelt mit der Wife und so und einem Computer. Haben wir so ein Projekt gehabt, so ein Produkt, das ist Cyberscape. Das haben wir dann ein bisschen herumgezeigt, Kunden gesucht, die das wollen oder Interesse haben. Das Interesse war ziemlich groß. Also wir waren dann auch bei großen Banken, sogar bei der Bank of International Settlement in Basel, haben das vorgestellt. Die wollten das alle haben, aber es war natürlich noch ein bisschen zu früh, weil damals hätte man wirklich diese Räume einrichten müssen. Man hätte schauen müssen, dass das Internet stimmt, dass die Verkabelung stimmt, die Computer gewartet sind und dann auch, dass die Leute wissen, wie man das Zeug überhaupt startet. Und das war gar nicht so einfach. Aber grundsätzlich war das schon möglich und es war wirklich extrem spannend. Und da habe ich gemerkt, okay, dass dieses Potenzial, das da entsteht, wenn man kollaborativ in diesen virtuellen Räumen zusammenarbeiten kann, das ist riesig. Genau, das haben wir dann aber auf die Seite gelassen, weil wir zu früh waren. Da gab es noch keine Oculus Quest Mobile. Es gab diese Oculus Go, hieß die. Die war aber noch nicht ganz so weit. Und dann im Januar 2022 haben wir dann uns mit dem Thema Decentraland, weil da kamen diese zwei Themen, Blockchain und Metaverse und VR, ein bisschen zusammen. Das haben wir ja noch nicht wirklich, aber diese virtuelle Welten. Und dann haben wir Land gekauft und dort begonnen, Events zu machen, für uns zuerst, dann für unsere Kunden. Und so haben wir dann einen Teil der Investition wieder rausgeholt. Da war der Preis ein bisschen hoch damals. Und im April 2022, genau, habe ich dann die Metaverse Academy gegründet. Das war natürlich gerade auch wegen Covid ein Thema, weil man konnte nicht sich treffen. Und mit dem Metaverse war eigentlich die ideale Alternative für Lernen in einem Umfeld, wo anders ist als in real life, aber trotzdem nahe bei dem ist. So sind wir auf das Metaverse gekommen. Dann habe ich einen Lehrgang entwickelt als Metaverse Strategist. Der ging 6 Module, jeweils 45 Minuten, also jedes Modul 3x 45 Minuten. Und das war alles in VR. Das war gar nicht so einfach, dass man das.
Das hat die Leute ein bisschen schwindelig gemacht, null noch, ja.
Ja, also die Herausforderung war, wir haben uns nie getroffen, also man musste diesen Lehrgang online kaufen und dann begann eigentlich das Onboarding und bis man dann die Leute alle in denselben Klassenraum, also Klassenzimmer reinbekommt, ist das ein bisschen anders als jetzt in der realen Welt, wo jeder mit Google Maps den Weg findet. Da gibt es ein paar andere Stolpersteine im Metaverse. Funktioniert aber super und wir haben natürlich als erstes das Thema Metaverse im Metaverse doziert, war aber nicht die einzige Idee hinter der Metaverse Academy. Das Metaverse sollte eigentlich der Ort sein, wo man sich informiert, wo man lernt und nicht, dass man nur über das Metaverse im Metaverse lernt. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja. meine Güte, ja.
Genau, und das hat eigentlich super funktioniert. Ich habe dann etwa im 2022 sicher 300-400 Stunden in der VR-Brille doziert und Sachen gemacht, von Web3-Themen zu AI-Themen zu Metaverse, alles Mögliche. Und haben dann auch im 2023 circa 50 zertifizierte Metaverse-Strategists gehabt, die abgeschlossen haben. Weil die Klassen waren auch ein bisschen reduziert, so zwischen 7 bis 10 idealerweise, weil größer ist dann schwieriger. Dann bekommen andere Probleme, da kann man nicht überall rein und so. Genau, und das war so der Start der Metaverse Academy. Die ist jetzt auch gewachsen. Mhm. Wir sind jetzt neu seit 2023 natürlich sehr starker Fokus auf AI und die Transformation von allem, was jetzt da passiert. Und so So, jetzt habe ich sehr lange gesprochen, aber so bin ich dann zum...
Alles gut, du hast schon ein paar Fragen mit beantwortet.
Okay, so bin ich dann zum Thema mit der Kunst gekommen, die ich natürlich super spannend bin. Das heißt übrigens Deep Art, einfach mit dem 3-3, das kommt so aus den Blockchain-Ecken.
Okay.
Und weil der Domainname dann frei war natürlich.
Ja, okay, das ist immer die größte Schwierigkeit, genau. Okay, sag mal, lass uns nochmal ganz einfach herunterbrechen. Wie definierst du das Metaverse und was ist auch in den letzten Jahren mit dem Begriff passiert?
Ja, also für die Schule, also in der Academy mussten wir natürlich einen Begriff haben, eine Definition haben. Ich habe mir alle angeschaut, die es gibt. Ich habe dessen auch, glaube ich, ein ChatGPT gemacht, so ein Custom-GPT, wo man alles, wo alle Research-Paper drin sind, die ich mal gelesen habe. Da gibt es natürlich unendlich viele Definitionen, was das Metaverse ist und was es nicht ist. Wir brauchten eine simple Definition für uns als Academy, damit wir nicht jedes Mal diskutieren müssen, ist jetzt Roblox ein Metaverse oder nicht, ist Decentraland ein Metaverse oder nicht, ist bla bla bla. Das war ein bisschen für uns wichtig, dass man nicht bei jedem Tool, das wir anschauen, bei jeder Applikation, die man anschaut, diskutieren musste, ist das jetzt Metaverse oder nicht. Wir haben es dann so definiert, dass wir gesagt haben, das Metaverse ist sind virtuelle Parallelwelten, die man gemeinsam mit anderen eigentlich das Internet erfahren kann oder erkunden, zusammen etwas machen kann. Also eigentlich der soziale Aspekt ist wichtig und dass es virtuelle Welten sind sozusagen. Welten im Entferntesten kann ja auch eine 2D-Welt sein. Aber ein Ort, wo man sich bewegen kann. Das hat eigentlich auch gut funktioniert für uns jetzt so. Wir haben ein bisschen geschaut und herausgefunden, es gibt da drei unterschiedliche Lager, von wie die Leute das Metaverse wahrnehmen oder definieren für sich. Die einen sagen, das Metaverse ist nur in Virtual Reality, also nur wenn es irgendwie in der Brille oder in einem immersiven Raum ist, dass man dann von einem Metaverse reden kann. Dann gibt es die anderen, die kommen mehr aus der Finanzindustrie, die sagen, nur wenn es eine Blockchain-Transaktion ist, kann man von einem Metaverse reden, sonst nicht. Für den anderen ein anderer Approach. Und dann gibt es eigentlich die, die am lautesten sind, die sind, das sagen, es gibt noch kein Metaverse. Das sind meistens entweder Gamers, die sagen, hey, was ihr jetzt heute das Metaverse nennt, das machen wir schon seit Jahren. Das sind Leute, die mehr eine Erwartung haben, dass das Metaverse eine Riesenapplikation ist, wo alle Menschen drin sind. So wie im Film Ready Player One zum Beispiel oder im Buch.
Ja.
Genau. Und wir haben das dann auch uns angeschaut und wir diskutieren auch oft darüber. Unterdessen sind wir zum Schluss gekommen, also ich persönlich bin zum Schluss gekommen, dass das Metaverse nicht mehr etwas ist, das man so fix definieren kann, sondern es ist mehr wie ein Ökosystem aus verschiedenen Sachen, die zusammenspielen. Ich habe das in einer Grafik aufgezeichnet. Ich kann es jetzt sonst schicken, falls du die irgendwie verlinken möchtest.
Sehr gerne,
oder so.
Finden wir ein.
Da ist einfach, es gibt zwei Ebenen. Obendran ist eigentlich die Schnittstelle zum Mensch. Also das kann Augmented Reality sein, Virtual Reality, Mixed Reality, was auch immer. Das können Hologramme sein. Die werden sich ja auch bald immer mehr auftauchen. Natürlich die ganze humanoide Roboter, die kommen ja jetzt sehr stark. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit OpenAI und diesem neuen Roboter. Also es wird jetzt sehr, sehr schnell gehen. Viel schneller, als ich gedacht habe. Und dann gibt es diese ganzen Brain-to-Computer-Interfaces, also Elon Musk allen voran mit diesen Chips. Aber da gibt es auch noch andere Sachen. Sind das die Schnittstellen, die zum Mensch sind, wo eigentlich das Metaverse zugänglich machen. Und dann gibt es unten durch die Technologien, das ist dann zum Beispiel Artificial Intelligence, das ist extrem wichtig geworden. Die macht natürlich alles viel schneller auch. Auch die Entwicklung von Quantencomputern, die auch eine wichtige Rolle spielen werden. Und dann braucht es natürlich dieses ganze Internet of Things, wo alles miteinander reden kann. Für das braucht es eine Konnektivität. Das ist dann 5G, 6G. Und dann diesen Security Layer, oder wie das alles zusammengebracht wird und auch das ganze Metaverse interoperabel macht, dass man gewisse Sachen mitnehmen kann in eine andere virtuelle Welt. Für das ist dann die Blockchain hier. Auch da gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Die eine ist die Web3, wo dezentral ist. Und dann gibt es die zentrale Version, die jetzt mehr von den Zentralbanken und so gepusht werden mit den Digital IDs, diesen Digital Central Bank Digital Currencies, diese CBDCs, wo dann das Geld ersetzen sollen und so Smart Contracts macht. Das ist so unsere, also meine Definition jetzt am Metaverse. Bisschen anders als vor ein paar Jahren.
Es ist auch wirklich schwer zu definieren. Also ich bin auch so ein bisschen in dieser largen Gruppe und denke, ja, wir sind so auf dem Weg dahin. Das heißt aber nicht, dass die Entwicklungen jetzt nicht auch schon Metaverse genannt werden können. Es sind einfach nur, ja, andere Versionen noch, Vorläufer oder kleinere Versionen. Mhm. Aber es ist unglaublich. Ich gehe davon aus, du bist auch ein Kind der 80er wie ich. Liege ich da richtig?
80er, also ich bin 74. Ist das 80er
oder ist das? Oh, das sieht man ja nicht an.
das wäre eine 70er.
Die Kinder der 70er, 80er. Ich sag mal, wir haben noch sehr viel Zeit vor uns. Und ich kann mir kaum vorstellen, was wir, wenn wir dann vielleicht in unseren 80ern sind, was sich bis dahin alles getan hat. Ne? Und natürlich hoffentlich aber auch immer so eine Nachhaltigkeit in der Entwicklung dieser neuen Technologien, damit wir uns nicht komplett selber hier vom Planeten runterholen. Du sagst es ja, es ist unglaublich schnell. Und vielleicht müssen wir jetzt wieder ein bisschen verlangsamen. Und meine nächste Frage an dich wäre, was hat denn Kreativität mit Metaverse zu tun und wie pusht diese rasante KI-Entwicklung denn das Metaverse aktuell?
Also Metaverse, also die künstliche Intelligenz, die macht jetzt einfach alles viel, viel, viel schneller. Und ich weiß nicht, wo wir sein werden in Zukunft. Also ich glaube, wo wir hingehen, ist für mich noch total unklar. Es verändert sich, glaube ich, schneller, als wir es überhaupt wahrnehmen können. Oftmals das, was wir überhaupt sehen, ist schon veraltet. Also eigentlich meistens ist die Technologie schon einiges weiter fortgeschritten. Und wenn man das auch berücksichtigt, jetzt wie sich das schnell verändert hat, jetzt seit, es gibt so eine Grafik, wo aufzeigt, wie man gedacht hat vor irgendwie 2-3 Jahren, wie lange es noch geht, bis man Artificial General Intelligence erreicht hat, und wie sich das jetzt verändert hat. Und wenn man diesen Trend anschaut, wie vor fünf Jahren, so dachte man, es geht noch 50 Jahren, vor einem Jahr dann gedacht man, es gibt noch 8 Jahren und jetzt sind wir, glaube ich, bei 2026. Also das geht jetzt einfach sehr, sehr schnell. Und wenn man so Geschichten anschaut, jetzt wie OpenAI mit Sora, wo jetzt das Metaverse, also eine, wie nennen sie es, eine World Simulator Maschine, also eine Weltsimulationsmaschine entwickelt haben mit dieser Sora, wo Videos erstellt, was sie selber nicht mal nicht sagen wollen oder nicht wissen, woher die Trainingsdaten kommen.
Nicht wissen ist auch gut.
Es hat der Product Manager in einem Interview gesagt, dass sie es nicht weiß. Ob sie es nicht weiß oder nicht sagen will, ist eine andere Sache. Aber jedenfalls wissen wir es nicht. Aber man kann vermuten, oder dass die das wirklich auch aus Game-Welten rausgenommen, also mit Welten von Games trainiert worden sind und so, weil das macht am meisten Sinn. Und man kann eben auch diese Sora-Videos, die da publiziert worden sind, kann man wieder rausnehmen und eigentlich eine perfekte 3D-Welt daraus machen. Also das ist zu perfekt für das, dass es einfach nur Bilder hinter Bilder sein sollten. Also es scheint da etwas mehr dahinter zu sein. Und wenn natürlich so eine Qualität kommt wie Sora oder jetzt zum Beispiel auch Claude 3 mit diesem neuen LLM, das von Anthropic, wo sehr, sehr, sehr viel besser ist, auch im Schreiben und Argumentieren und Denken als jetzt ChatGPT-4, habe ich das Gefühl, dass das passiert jetzt eigentlich alles super schnell. Und es verändert alles. Und die Kunst, die muss sich neu erfinden. Aus dem Grund habe ich halt dieses Deep Try gemacht. Deep Art.
Ja, sehr schön. Ja, wir arbeiten auch immer mal wieder bei Gelegenheiten mit Kreativschaffenden zusammen. Ich sage mal kreativschaffend allgemein, weil nicht immer definiert sich die Person als Künstlerin oder Künstler. Mhm. Und es ist wirklich spannend, ne, wenn diese neuen Möglichkeiten jetzt aufgegriffen werden. Und ich beobachte das sehr gerne. Ich bin also auch hier gespannt, ne, bei wie wird jetzt die 33 Part oder wie wird es ausgesprochen?
Deep Art, das die, diese 2-3.
Ah, deep. Das deep. Sind die 2 E's.
Ja,
jetzt
sind
auch
die 2-3's umgekehrt.
Genau. Okay. Oh, sorry. Okay, jetzt habe ich auch kapiert. Gut. So, wir gehen mal ins Jahr 2044. Wo werden wir da stehen?
Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht zu dieser Frage. Ja, ich denke oft doch an diese Frage, also solche Fragen, aber ich habe natürlich keine klare Antwort. Ich persönlich bin froh, wenn wir es bis ins 2030 schaffen als Menschheit. Das wäre schon mal super. Ich denke, bis dann haben wir schon Artificial General Intelligence. Sobald irgendeine Firma Artificial General Intelligence hat, also diese generelle Intelligenz, die ein bisschen alles kann und besser als der Mensch, wenn das soweit ist, dann wird sie sich selber auch weiterbringen können. Sie kann sich selber trainieren. Da kann man noch ein bisschen abschweifen in eine mehr philosophische Thema, wo ich jetzt letztens auf LinkedIn gepostet habe, wo es darum geht, wenn die jetzt die Matrix, diesen Film Die Matrix anschauen, dann benutzt die Maschine ja den Mensch als Batterie für die Energie. Und wenn man das jetzt genau anschaut, macht das nicht so viel Sinn, weil der Mensch ist dann in Zion, in der Erde irgendwo drin und benutzt die Erdwärme als Energiequelle. Und das könnte die Maschine, die intelligent ist, als der Mensch sowieso auch machen. Also bräuchte sie ja nicht den Mensch als Batterie. Und dann stellt sich die Frage, für was braucht sie den Mensch überhaupt noch? Und wenn man das jetzt mit heute vergleicht, dann sieht man, dass eigentlich die Maschine, also diese LLMs, die benötigen Kreativität und Sachen, die sie nicht kennen, so eine neue schöpferische Kraft, weil sie selber vielleicht nicht so, vielleicht noch nicht oder vielleicht nie sich so weiterentwickeln können mit diesem menschlichen kreativen Schaffen oder Erschaffen von Sachen, neuen Sachen. Und dann darum haben sie die Matrix gebaut, damit der Mensch dort drin seine Emotionen haben kann, seine Kreativität ausleben kann, seine Probleme lösen, was auch immer. Und das füttert natürlich wieder die Intelligenz. Also die Maschine braucht dann den Mensch als Lebensenergie in Form von Kreativität. Von dem her, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Und sobald wir AGI haben, also es ist Artificial General Intelligence, geht es wahrscheinlich auch nicht sehr lange, bis man aus der auch gleich die Superintelligenz bekommt, weil die bringt sich selber weiter. Da wird gesagt, von ein paar Wochen bis ein paar Monaten, bis ein paar Jahre. Wer weiß, jedenfalls nicht 50 Jahre. Und vor allem spricht man jetzt schon darüber, was man ja vor 4 Jahren gar nicht mal darüber reden konnte, weil da gesagt haben, das ist noch niemals so weit und es wird gar nicht möglich sein. Und jetzt auf einmal ist es ein Riesenthema. Und diese Superintelligenz ist natürlich schon ein Problem. Oder die erste, die sie hat, also wenn es eine Firma ist, nehmen wir mal an, ich vermute, dass zum Beispiel jetzt OpenAI wahrscheinlich schon sehr nahe dran ist, also schon Inhouse, die sie hat. So eine Firma, die so eine AGI hat und dann eine Superintelligenz daraus entwickeln kann, die wird dann für alle anderen, die das nicht haben, werden sie einen riesen Vorteil haben, einen Vorsprung, den man nicht mehr einholen kann. Und für uns wird es einfach wirken wie Magie. Also die kommen da raus und sagen, ah, hier eine Pille, du wirst, mach dich unsterblich und hier eine Pille, da hast du nie mehr Krebs oder so. Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Es wirkt dann, wie wenn sie magische Kräfte hätten. Und aus dem raus kann man sich dann alles vorstellen, wo wir landen werden. Ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, uns als Menschen noch so zu positionieren, dass wir eine Relevanz bekommen. Vielleicht noch letzter Satz dazu. Sehr spannend ist, ich habe einen Vortrag gehört von einem Professor, der eigentlich ein Quantenphysiker ist, Quantencomputing. Der wurde jetzt von OpenAI Interim geholt, um sich um die Sicherheit von AI zu kümmern und sich Gedanken zu machen. Und da geht es nicht darum, wie schützen wir uns vor der AI, dass sie uns nicht umbringt, oder wie machen wir die AIs, damit sie nicht irgendwie Falschinformationen machen, sondern mehr darum, wie können wir, was passiert, wenn die AI sich weiterentwickelt, im positiven oder im negativen Sinn, und also mehr so eher philosophischen Gedanken. Und der ist zum Schluss gekommen, das fand ich noch ziemlich witzig, seine einzige Lösung, und das ist der zuständig ist bei OpenAI für dieses Thema, der ist zum Schluss gekommen, dass die Lösung, die er denkt, möglich sein wird, ist, wenn man der AI eine Religion einpflanzt, wo sie dann den Menschen als etwas Wertvolles anschaut, auch weil er vielleicht nicht so gut schreiben kann und vielleicht nicht so gut...
Ach, wie spannend, dieser Gedanke.
Ja, mega spannend, aber auch ein bisschen crazy, wenn man davon ausgeht, dass das die letzte Chance ist, die wir noch haben zum Überleben, dass die Maschine eine Religion einzuprogrammieren.
Ja, ja. Ich denke, wenn wir uns auf dieser spirituellen Ebene begeben in unserer Diskussion, da gibt es wirklich einfach wahnsinnig viel. Und deshalb ist mir meine Arbeit und auch mein Einstieg in diese Themen in diesen Jahren so wichtig, weil ich glaube durchaus daran, dass dieses Korrektiv für die Zukunft jetzt passiert. Und deswegen störe ich mich auch nicht an dem AI Act, ne, wie viele es auch tun, weil ich denke, es ist tatsächlich so, dass wir die Welt beeinflussen, nochmal nachzudenken, was braucht es, damit wir jetzt schon dienliche Technologien haben. Denn diese Information, diese Korrekturen, die wir jetzt vornehmen, werden uns in Zukunft beeinflussen. Ne? Aber Gustavo, über das Philosophische, da machen wir nochmal einen separaten Termin, wenn ich wieder in Zürich bin. ich glaube, ich gehe nochmal zurück in meine schönen Fragen. Dann zu dem Deep Art, das dir sehr am Herzen liegt. Wie können denn Kreativschaffende jetzt schon beitragen in diesem Veränderungsprozess?
Also wir bei Deep Art, die Vision, die wir haben, ist zu sagen, wir sind einfach die Kunst wird sich verändern. Ich glaube, auch dieses ganze Thema Copyright ist ein Riesenchaos. Ich persönlich denke, dass einfach die Zeit vom Copyright ist vorbei. Also Intellectual Property ist nicht mehr es ist nicht mehr zeitgemäß. Muss vielleicht etwas Neues erfinden, vielleicht sich ganz lösen von diesem Begriff, von dieser Idee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man das nicht mehr zurück, also wie ein Zapfastar, die kann man nicht mehr jetzt zurück reinstopfen. Ist unmöglich. Das ist Open Source, da kann man so viele Sachen machen, das ist unglaublich. Und ich frage mich auch manchmal, wie definieren wir in Zukunft noch, was ist Kunst und was ist nicht Kunst? Oder ist es wirklich nur die Kreativität? Ist es, was den Leuten gefällt? Ist es die Emotion, die es auslöst? Also ich habe da ganz viele Fragezeichen. Die Kunst als solches interessiert mich natürlich sehr. Ich mache jetzt momentan so Art What the Fuck mit dem Hashtag, mache einfach so Sachen und sage, hey, ist das überhaupt Kunst oder nicht? Alles mit AI. Bei Deep Art geht es aber nicht nur um das Thema künstliche Intelligenz und Kunst. Das war jetzt einfach der erste Schritt, aber das wird sich eigentlich verändern und es ist auch nicht fix, was es ist, was wir machen. Vor allem geht es einfach um neue Technologien und was man damit machen kann. So in diese Richtung. Ich glaube, ich weiß nicht, deine Frage, wie können auch Kreativschaffenden beitragen, also zum gesamten Thema Kunst oder jetzt bei uns?
Nee, zu eurem Projekt, genau. Also wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ich will da mehr wissen, ich will dem Gustavo mal schreiben, wie ich mich beteiligen kann, was kommt da raus?
Ja, also das Gute am Nachname Salami ist, wenn man Gustavo Salami sucht, findet man fast nur mich auf Google. Also und auch die E-Mail und alles ist relativ easy. Also ich bin da ziemlich an vielen Orten verbunden. Also da kann man mich jederzeit anschreiben. LinkedIn ist immer am einfachsten, weil das so professioneller ist, aber es geht auch via E-Mail oder egal wie. Und wir sind natürlich interessiert an Leute, die eben mit neuen Technologien versuchen, neue Art von Kunst zu machen. Also das haben überhaupt keine Einschränkungen. Ich persönlich bin jetzt dran, also mein nächstes Ziel ist es, mit einem EEG Bilder zu generieren, also dass ich mit Gedanken mir Bilder vorstellen kann, die dann die AI interpretiert und dann ein Bild daraus generiert. bin noch überhaupt noch nicht so weit. Das ganze Thema EEG finde ich noch tricky. Aber ich bin sicher, das ist möglich, weil es gibt jetzt Gamers, die mit, es gibt eine Frau, die hat mit so einem EEG auf Twitch live Games gespielt und mit Gedanken. Also das ist definitiv möglich. Ja, ist unglaublich. Das ist alles dank AI, oder? Es geht aber sehr, sehr schnell, oder? Genau, und diese Themen interessieren mich. Also wenn jemand etwas in diese Richtung machen möchte, wir haben also die erste Ausstellung, die wir gemacht haben, die war extrem erfolgreich. Wir haben 200, 300 Leute gehabt, sind gekommen, haben sich die Kunst angeschaut. Wir haben auch verschiedene Installationen gehabt. Ich habe dann zwei Avatare gemacht, die mit AI gesteuert sind und die waren auf einem iPad und die haben miteinander gesprochen, also diskutiert. Der eine war mehr so der Down-to-Earth, Natural Boy, wo so fand, man muss mehr draußen in die Natur gehen. Und die andere war so eine Professorin, Philosophin in Web3, Metaverse und AI. Und die fand natürlich mehr diese neuen Möglichkeiten spannender. Und die haben da immer so zusammen diskutiert. Das war noch witzig. Also da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir Sachen machen und was wir machen.
Das ist schön. Sehr gut, ich werde auf jeden Fall immer an dich weiterleiten und ach mein Gott, ja, ich wünschte manchmal, mein Tag hätte 48 Stunden, weißt du, ich habe ständig gehen. meine abschließende Frage für dich, Gustavo, welche KI nutzt du im Job und also oder vereinfacht, welche drei Tools geht es, musst du haben?
Ja, wenn es nur drei wären, Also ich benutze wirklich ständig mehrere KI-Tools für ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube auch, es wird auch so sein, dass die Leute gar nicht mehr wissen, welche Tools sie nutzen, welche nicht, weil KI ist überall drin. Also das neueste Samsung hat auch schon KI überall drin. Und ich frage mich immer, diese ganz regulierten Geschäfte, Business und Offices, wo man nichts machen darf mit KI und dann hat man einen Fingerring, der KI hat, einen Ohrring, der KI hat. Und wie wollen die das verhindern?
Ja, ja.
Also es wird auch tricky. Ich persönlich brauche eigentlich die ganze Zeit ChatGPT mit Journey und Notion natürlich. Also mit Notion und AI benutze ich viel. Dann Copilot von Microsoft für diese Office-Geschichten. Wobei ich dort warte, dass endlich mal vielleicht Google nachzieht und etwas Cleveres macht mit seinem Gemini. Das jetzige ist eigentlich unbrauchbar. Sehr gespannt auf Slack AI. Ich hoffe, das kommt bald, weil wir haben alle unsere Informationen auf Slack und ich suche so oft und es ist so schwierig, Sachen zu finden auf Slack. Mit AI wird es sicher einfacher. Und derzeit bin ich halt auch wirklich mit Claude 3 viel, viel happier als ChatGPT. Also früher benutzte ich immer ChatGPT und seit jetzt ein paar Wochen nur noch Claude 3, weil es einfach viel besser ist.
Sehr cool. Gustavo, ich bedanke mich für deine Zeit hier bei uns. Und unsere Hörenden haben mit Sicherheit sehr viel gelernt. Alle relevanten Links wie immer unten stehen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank dir. Super spannende Fragen. Vielen Dank.
Ich hätte noch viele mehr davon. Vielleicht bei einer anderen Folge in Zukunft. Ja. Gut, liebe Hörende, dann sind wir wie üblich am Ende und ja, Kommentare, Fragen gerne auf uns zukommen. Wir haben ja selbst auch gerade nochmal ein paar Metaverse-Entwicklungen an unserem Zentrum und Mittelstand Digital bietet da natürlich auch weitere Informationen zu. Auf Wiederhören!
Der Podcast Kreativität und KI wird produziert vom Mittelstand Digital Zentrum Zukunftskultur. Mit dem Mittelstand Digital Netzwerk unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, sind unsere Unterstützungsangebote für Sie stets kostenfrei. Bis zur nächsten Folge.